Ich möchte euch begrüßen zum heutigen Morgen, zum Gottesdienst, den wir dürfen miteinander feiern. Schön darf man alle zusammen versammelt sein, auch zum uns auszurichten auf Gottes Wort. Ich möchte lesen einfach eine Stelle in 2. Korinther 5. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Ja, zu was werden die Apostel dort drängt? Ja, wir achten die folgende Verse. Und was ist es, was sie drängt? Ja, wir lesen es, die Liebe des Christus drängt uns. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und weiter. Gott war nämlich in Christus und er hat die Welt mit sich selbst versöhnt, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, die Liebe drängt uns zu was? Nämlich zu Botschafter sein für Christus. Ja, wir lesen später noch davon, wie der Herr Jesus die Jünger ausgesendet hat, um eben Botschafter zu sein, um das Evangelium zu verkünden. Und auch wir dürfen uns heute Morgen zurüsten lassen für jeglichen Dienst, für den der Herr uns parat haltet. Und einerseits sollen wir auch, dürfen wir auch die Liebe erkennen, die er uns erwiesen hat. Und uns auch selber dürfen dazu drängen, Botschafter sein für die Liebe. Einerseits können wir aber auch erkennen, dass die Zeit schnell vorangeht. Und nebst der Liebe, die uns drängt, ist sicher auch die Umstände und die Zeit, wo wir drin sind, wo wir sehen, die Zeit eilt. Und wir sollten ausziehen und die Botschaft weiterzugeben, möglichst vielen Menschen. Ja, dass die Zeit eilt, von dem handeln die ersten zwei Lieder, die wir möchten miteinander singen. Wir singen jetzt Lied 57, es eilt die Zeit. Ja, der Herr wartet mit Geduld. Und trotzdem müssen wir davon ausgehen, dass jederzeit der Herr auszieht uns der Brut entgegen. Ja, singen wir noch ein zweites Lied, das Lied 29. Der Herr bricht ein um Mitternacht. Ich möchte noch beten, wir werden still. Ja, Jesus, wir wollen dir danken für den Morgen. Danke, dass du mit uns gekommen bist jetzt auch dahin und dass du jetzt auch mitten unter uns wohnst. Danke, dürfen wir auch dein Wort haben, dürfen wir es lesen und studieren und uns zurüsten lassen, Herr. Ja, lass uns erkennen, was du möchtest, was du für eine Aufgabe parat hast in nächster Zeit, unmittelbar. An den Geschwistern oder auch an den Menschen dieser Welt um uns herum. Ich danke für deine immense Geduld, die du hast. Ja, einerseits mit mir, mit uns, aber auch mit den Menschen, die dich noch ablehnen. Und ja, du hast noch Zeit geschenkt, wo du ihnen willst begegnen. Ja, Herr, und du hast auch gesagt, dass wer dich nicht will annehmen, die Person muss auch Konsequenzen tragen, Herr. Aber es ist doch schlimm, wenn man das muss denken, Herr. Und so. Schenke uns all die Liebe, das Drängen an, das Verlangen an, auch drängt sie, Botschafter sie für dein Wort. Wir brauchen deine Zurüstung, auch am heutigen Morgen. Danke, dass du schon Zurüstung geschenkt hast, jetzt auch zum Austeilen vom Wort her. Du merkst auch hier im Lukas sein, dass du ihm hier Weisheit schenkst und die richtigen Worte. Danke für jedes Einzelne, das heute hier ist. Danke, dass du offene Herzen uns kannst schenken. Und bis auch bei allen, die irgendwo ja, sich nicht wohlfühlen, die irgendwo ein Leiden haben, die irgendwo gesundheitlich angeschlagen sind. Möchtest du auch allen Trost und Nähe zeigen, Herr, dir, von dir, Herr. Danke, dass du bei jedem bist und dass du auch mit jedem gehst. Amen. Ja, wir singen nochmal zwei Lieder. Das Lied 168. Lang und schwer ist der Weg. Ja, wir haben gerade vorhin gesungen, die vierte Strophe. Herr, es ist wahr, ich darf dein Bote sein. Ins Erntefeld riefst du auch mich hinein. Gern will ich folgen deinem Ruf sogleich und meinen Freund bringen ins Himmelreich. Ja, es ist gut, wenn wir sagen können, die Liebe, Christus drängt uns, Bote zu sein, uns aussenden zu lassen ins Erntefeld. Ja, ich darf sein Bote sein und ich lasse mich ja, aussenden zur Arbeit ins Erntefeld. Ja, die Erntezeit hat mich gerade an einen Vers erinnert. Wir sehen die Erntemaschinen, die unterwegs sind. Und von der Ernte redet auch Lukas 10. Lukas 10, ja, Kapitel Lukas 10, wo der Herr Jünger ausgesendet hat. Jünger ausgesendet, um eben so Boten zu sein, zum Botschafter zu sein, um das Evangelium in die Städte, in die Dörfer, in die Häuser zu tragen. Und da lesen wir im Lukas 10, im Vers 2. Er sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Schafe, unter Wölfe. Ja, heute in der Predigt geht es um die Arbeit im Erntefeld. Oder genauer gesagt um die Arbeit im Weinberg, wo es ebenfalls viel zu tun gibt, wo gepflanzt wird, wo gepflegt wird, wo geerntet wird. Ja, und in dem Bericht im Lukas 10 über die Aussendung der 70 Jünger sehen wir, was auch heute noch Tatsache ist. Trotzdem, wie heute gilt, dass die Jünger wie Lämmer gesendet werden unter Wölfe. Ja, es ist so, viele lehnen das Evangelium ab. Aber nicht alle, die angesprochen werden, erweisen sich als Wölfe. Es gibt nach wie vor Orte und Menschen, die gegenüber dem Evangelium aufgeschlossen sind. Menschen lehnen die Botschaft ab oder sie nehmen sie an. Und weil es solche gibt, die die Botschaft auch annehmen, ja, da sind wir auch aufgerufen, Botschafter zu sein und uns auszusenden zu lassen als Arbeiter ins Erntefeld. Ja, wir sollen sogar den Herrn darum bitten, dass er Arbeiter sendet. Auch dorthin, wo die Menschen sich vielleicht belästigt fühlen oder ihnen das Wort missionieren oder die Botschaft auf den Nerven geht. Aber Jesus will mit seinem Evangelium niemandem auf die Nerven gehen. Niemand muss bekehrt werden, wenn er nicht will. Jeder hat die freie Entscheidung, aber trägt auch die Folgen von seiner Entscheidung. Darum endet der Abschnitt hier im Lukas 10 auch mit einer bemerkenswerten Aussage im Vers 16. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Ja, wenn wir ausgesendet werden, das Erntefeld, dann müssen wir uns nicht fürchten, wenn wir ja, uns mitten unter Wölfen finden. Wir dürfen wissen, Gott steht wie quasi hinter uns. Seine Herrlichkeit und seine Autorität ist da. Und wenn gelästert wird, dann wird der, der hinter uns steht, gelästert. Ihm wird gelästert. Darum sollen wir uns jetzt einschüchtern lassen und ja, sagen, ja, jetzt, ja, die Arbeit, die ist mir zu viel, da gehe ich nicht. Sondern, ja, lasst uns zu den verlorenen Menschen gehen und treu die Arbeit tun. Ja, von dem singt auch das nächste Lied, das wir möchten singen, das Lied 110. Hier und dort stehen reif die Felder. Singen das Lied 79 vor der Predigt. Lied 79, Gott ist allmächtig, und nachher dürfen wir die Botschaft hören.
Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Familiengottesdienst. Wir sind dankbar, dass wir Gottes Wort haben, auch in der Welt, in der wir leben, dass wir uns orientieren dürfen immer wieder, dass es so klar und deutlich zu uns spricht, wenn wir unsere Ohren öffnen. Und es geht heute ganz stark um das Thema Gehorsam. Und das hat ja ganz viel mit unseren Ohren zu tun. Aber eben nicht nur. Es reicht nicht nur, wenn wir hören. Es muss etwas daraus folgen. Und das ist das Thema dieses Gleichnisses. Es geht um das Gleichnis von den zwei Söhnen in Matthäus 21, die Verse 28 bis 32. Bevor ich den Text lese, möchte ich noch kurz beten. Herr Jesus Christus, wir sind uns jetzt bewusst, dass du gegenwärtig mitten unter uns bist. Durch deinen Heiligen Geist, dass unsere Herzen vor dir offenbar sind, wie ein aufgeschlagenes Buch. Es gibt keinen Winkel, den du nicht weißt, nicht siehst. Du kennst jede Not, jede Frage, jedes Ringen in uns, Herr. Und wir danken dir, dass du überaus barmherzig und geduldig bist und von großer Güte, langsam zum Zorn und schnell zur Vergebung und Versöhnung. Wir danken dir, treuer Herr, dass wir jetzt dich bitten dürfen, sprich zu unseren Herzen. Herr, sende dein Wort und arbeite an unseren Herzen. Verändere uns, verändere mich, Herr, mehr zu sein wie du. Ich danke dir, Heiland. Hilf einem jeden, etwas zu verstehen und aufzunehmen, zu hören und zu tun. Amen. Das Gleichnis von den zwei Söhnen, es hat mich persönlich sehr herausgefordert. Und ich habe ihm den Untertitel gegeben, Reden oder Tun? Fragezeichen. Reden oder Tun? Und ich möchte das Gleichnis vorlesen. Matthäus 21, Vers 28 bis 32. Es ist ein kurzes Gleichnis, überaus leicht zu verstehen. Der Herr sagt hier zu seinen Feinden, zu der religiösen Elite: Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne, und er ging zu dem ersten und sprach: Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es ihn, und er ging. Und er, also der Vater, ging zu dem Zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach: Ich gehe, Herr, und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm: Der Erste. Da spricht Jesus zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes, er meint Johannes den Täufer, Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es oder alles gesehen habt, reute es euch nicht nachträglich, so dass ihr ihm geglaubt hättet. Übrigens hat der Herr Jesus dieses Gleichnis gepredigt an diesem Dienstag, den wir nun so gut kennen, vor seiner Kreuzigung, bevor er sein Leben für uns dahingab. An diesem gleichen Dienstag, wenn wir uns erinnern an Lukas 20, an die Ereignisse. An diesem Tag stellte er sich ja bewusst den Fangfragen seiner Feinde, dieser religiösen Führer. Und zwischen ihren Fangfragen nutzte er die Gelegenheit und predigte er zu ihnen in Gleichnissen. Und zwar in sehr leicht und sofort zu verstehenden Gleichnissen. Wir kennen die Abfolge ja jetzt etwas aus dem Lukas-Evangelium. Der Dienstag nach dem Montag, nach der Tempelreinigung, ging er am Morgen früh von Bethanien, wo er bei Maria, Martha und Lazarus übernachtet hat, ging er morgen früh wieder hinauf nach Jerusalem. Das ist nur eine kurze Strecke, sofort in den Tempel. Auf dem Weg war noch die Begebenheit mit dem Feigenbaum, das kurz vorher im Matthäus-Evangelium berichtet wird, der keine Frucht trug und der Herr musste ihn verfluchen, weil er ihm, seinem Schöpfer, keine Frucht gab. Und wir wissen, dass auch dieser Feigenbaum ein Bild für Israel ist. Und er ging sofort zum Tempel. Und dort im Tempel, früh am Morgen, der war schon voll, Jerusalem war vollgepackt mit Leuten, wegen dem bevorstehenden Fest. Aus aller Welt waren sie da. Und er lehrte das Volk. Und eben dann traten seine Feinde auf mit ihren Fangfragen. Und er nutzte die Gelegenheit und belehrte sie mit Gleichnissen. Ganz fein, aber deutlich sprach er zu ihnen, predigte er, ermahnte er sie. Und dabei war er aber umgeben, nicht nur von seinen Hassern und Feinden, aber auch von seinen Jüngern und von vielen anderen Zuhörern, Mithören oder Mitläufern, könnten wir sagen. Sie alle hörten es. Und das Gleichnis, das er hier jetzt schildert, es ist übrigens eben im Lukas-Evangelium wird es nicht erwähnt, aber hier wird, im Lukas-Evangelium wird das Gleichnis vom Haushähn und den Weingärtnern erwähnt, das nachher kommt, auch bei Matthäus, wo sie denn die Knechte des Besitzes des Weinbergs verhöhnt, verspottet schlussendlich seinen eigenen Sohn umgebracht haben. Wie leicht zu verstehen, dieses Gleichnis für die Feinde Jesu. Und als drittes dann kommt noch das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Auch das wird bei Lukas nicht erwähnt. Aber diese drei Gleichnisse, und er beginnt mit dem Gleichnis von den zwei Söhnen. Nach der Begebenheit mit der Frage nach der Vollmacht Jesu, woher hast du diese Vollmacht? Werden wir nachher noch kurz anschauen. Und er beginnt seine Gleichnisse an seine Feinde mit diesem über die zwei Söhne. Ein Mann hatte zwei Söhne. Es ist nicht schwer, wer auch gemeint ist mit diesem Mann. Es ist unser Vater im Himmel, Gott der Allmächtige. Ein Mann hatte zwei Söhne. An einem Tag geht er also separat zu jedem Sohn und bittet ihn, er möge doch in seinen Weinberg gehen und dort die Arbeit erledigen. Und ich kann euch sagen, ich habe Bekannte und auch Patienten, einige, die haben einen Weinberg. Und die berichten mir, wie arbeitsintensiv es ist, ein Weinberg zu pflegen. Arbeit, Handarbeit von A bis Z. Arbeitsintensiv. Und er schickt seine Söhne. Völlig berechtigt. Jeder Vater hat das Recht, seinen Kindern einen Auftrag zu erteilen. Er ist sogar verpflichtet. Die Eltern sind verpflichtet, ihre Kinder zu erziehen. Und das Übelste, was man Kindern antun kann, ist sie nicht erziehen. Nicht erziehen. Und von ihnen Gehorsam zu verlangen, sie in aller Liebe Gehorsam zu lehren. Das ist die Hauptaufgabe der Eltern. Und es ist die herrlichste Frucht, die man sehen kann, wie sich das auf die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder niederschlägt. Eine klare, liebevolle, biblische Erziehung. Und wie schrecklich, wenn Kinder dies nicht mehr haben. Wie sie richtig gehend schon erzogen werden, aber zu terrorisieren. Also das war ganz eine normale Alltagssituation. Ein Vater schickt seine zwei Söhne zur Arbeit in seinem Weinberg. Und was sagt der Erste? Es scheint mir, dass er sofort, ohne zu überlegen, sofort auch ziemlich missmutig und unverblümt einfach sagt, ich will nicht. Ich will nicht. Er hatte ganz offensichtlich eigene Pläne für diesen Tag. Aber offenbar arbeitete es in seinem Innern, nachdem der Vater wieder gegangen war. Der Vater hat ihm nichts zurückgeantwortet. Er ist einfach wieder gegangen. Und da begann es in seinem Innern zu arbeiten. Er hörte plötzlich sein Gewissen. Und das Gewissen bewirkt das, wozu das Gewissen da ist. Es bewirkte Reue in ihm über seine Antwort, über sein Verhalten. Ein herrliches griechisches Wort, Reue. Ähnlich wie Buße, Metanoia. Umgesinnung heißt Buße. Und das heißt Metameleia, Reue. Inneres Bereuen, zur Einsicht kommen, sich schlecht fühlen über sich selber. Und als Folge davon, es blieb nicht bei der Reue, die Reue hatte eine Folge, eine Konsequenz. Als Folge davon gehorchte er seinem Vater und ging unverzüglich in den Weinberg. Ich gehe nicht davon aus, dass er sagte, ja, um 2 Uhr nachmittags gehe ich dann. Nein, ich bin überzeugt, er ging nachher unverzüglich. Unterdessen aber war der Vater schon mit der gleichen Bitte bei dem zweiten Sohn. Und dieser antwortete wahrscheinlich ebenfalls sehr rasch und sofort: Ja, Herr, ich gehe. Ego Kyrie im Griechischen. Ego Kyrie. Er brauchte diesen Hochachtungsausdruck. Kyrie, mein Herr, mein Herrscher. Im Englischen wurden die Kinder ja auch angehalten zu antworten. Nicht einfach yes oder no, sondern yes, sir, zu ihrem Vater. oder Yes, Ma'am zu ihrer Mutter. Was für eine gute Tradition. Nur, er sagte, ja, ich gehe, Herr. Aber er ging dann doch nicht, sondern tat, was er sich selber vorgenommen hatte. Und nun fragte der Herr Jesus seine Zuhörer. Hier sehen wir sie. Man hätte wahrscheinlich viel mehr Leute um Christus herum zeigen müssen, denke ich, auf diesem Bild. Und er stand in der Tempelhalle und nicht ganz am Rand, dass wir das etwas korrigieren. Das ist ja nur ein Mensch, der das sich ausgedacht hat. Nun fragte er seine Zuhörer, und zwar in erster Linie, er war ja im Zwiegespräch mit seinen Feinden, mit den obersten Priestern, mit den Schriftgelehrten, mit den Ältesten. Und er fragt sie, und damit auch uns, seien wir uns das bewusst, auch uns, fragt er diese Frage. Und ich frage sie euch, wer von diesen beiden Söhnen hat den Willen des Vaters getan? Ist das nicht eine überaus leichte Frage? Ist dieses Gleichnis nicht überaus leicht zu verstehen? Und daran zeigt sich, wie einfach verständlich dieses Gleichnis und damit die Predigt bzw. der Aufruf des Herrn Jesus an seine Zuhörer ist. Wie leicht verständlich. Nun, das Gleichnis war ja in erster Linie eben an diese religiöse Elite gerichtet, an diese Männer. Und zwar als ermahnende Antwort auf ihre erste Fangfrage an diesem Dienstag. Und als Herausforderung, weil sie bei dieser ersten Fangfrage, wo er zurückfragte, sich weigerten, Stellung zu nehmen zu dem, was er sie fragte. Und das Gleichnis richtet sich jetzt genauso als ermahnende Frage an Sie und an uns. Wir wollen zuerst noch kurz einmal den Zusammenhang eben mit der vorherigen Fangfrage betrachten. Der Herr Jesus kam also am Morgen früh in den Tempel und er lehrte bereits die Menschen und predigte zu ihnen. Und da traten diese Leute, die obersten Priester, Schriftgelehrten, Älteste, die einen gehörten zu den Sadduzäern, die anderen zu den Pharisäern. Wir haben das letzte Mal etwas angeschaut. Und sie unterbrachen ihn und fragten ihn, in welcher Vollmacht tust du dies hier? Oder wir könnten auch sagen, in wessen Auftrag sprichst du so hier und bewegst du dich so im Tempel, ein Tag nachdem er den Tempel gereinigt hat? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Wie kommt es, steht hinter die Frage, wie kommt es, dass du tun kannst, was du tust? Weil sie konnten nicht von der Hand weisen, dass er ganz außergewöhnliche Dinge tat. Sie wollten aus seinem eigenen Mund etwas hören, unter den Ohren des ganzen Volkes, an welchem sie ihn packen, aufhängen, sagen wir, könnten. Das war der Hintergrund dieser Frage. Und Jesus sagt ihnen, ich antworte euch nicht, wenn ihr mir nicht zuerst diese Frage beantwortet. Nämlich, sagt mir, woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Eine ganz einfache Frage auch. Aber was auch immer sie geantwortet hätten, es wäre sehr schlecht für sie herausgekommen. Und was sagen sie? Wir wissen es nicht. Glauben wir wirklich, sie wussten es nicht? Wir wissen es nicht. woher sie war. Und Christus antwortete ihnen: So sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Und dann kommt unser Abschnitt. Und jetzt verstehen wir die einleitende Frage des Herrn. Was meint ihr aber? Nämlich zu was? Zu dem Thema, dem sie ausgewichen ja waren. Zum Thema Johannes der Täufer und seinem Aufruf zur Buße und Bekehrung. Was meint ihr aber? Sie selber waren nämlich ganz klar und deutlich der zweite Sohn des Gleichnisses, der sofort sagte in aller Öffentlichkeit und mit geschwollener Brust: Ja, Herr, ich tue, was du verlangst. Jahwe, Gott, unsere Väter, wir tun, was du verlangst. Und es dann doch nicht taten. Lasst uns sehen, wie sie auf das Thema Johannes den Täufer reagierten. Johannes der Täufer war ja von Gott beauftragt, als Prophet in Israel zu wirken. Nach 400 Jahren, wo Israel keinen von Gott gesandten Prophet mehr hatte. Der letzte war Maleachi. Nach 400 Jahren war er gerufen, tritt auf in der Öffentlichkeit, Johannes der Täufer, um das Volk vorzubereiten auf ihren verheißenen Messias, um den Weg des Messias zu ebnen. Genau das hat Maleachi vorausgesagt. Der letzte Prophet, dass der nächste Prophet das tun würde, um den Weg zu ebnen für den Messias, der zu Israel unter sein Volk kommen wird, um ihre Herzen vorzubereiten, um sie zu reinigen, um sie zur Buße und Umkehr von ihren eigenen sündigen Wegen zu rufen und als Zeichen davon sie zu taufen. Lasst uns das lesen, wie er das tat, auch in Matthäus, der Johannes der Täufer, Matthäus 3. Ich lese Matthäus 3 ab Vers 1. In jenen Tagen aber, nämlich den Tagen, als Christus seinen öffentlichen Dienst begann, nach der Versuchung durch den Satan, als er aus der Wüste zurückkehrte, in jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa. Er predigt in der Wüste von Judäa und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das Reich der Himmel ist dort, wo Gott die uneingeschränkte Herrschaft hat und ausübt. Er hat immer die uneingeschränkte Macht. Aber es gibt Bereiche, wo er sie für eine gewisse Zeit unter Zulassung den Menschen übergibt. Und das Reich der Himmel ist dort, wo Gott unmittelbar die Herrschaft hat oder sein Sohn, Jesus Christus. Und er predigt also, diese Herrschaft ist nahe herbeigekommen, wahrhaftig. Sie war schon mitten unter dem Volk in der Person Jesu Christi, das Reich der Himmel. Dann sagt er weiter: Das ist der, von welchem, nein, es ist jetzt eine Beschreibung über den Dienst, Entschuldigung, über den Dienst des Johannes. Es wird von ihm gesagt: Das ist der, Johannes der Täufer, von welchem gesagt wurde durch den Propheten Jesaja: Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Ich lese weiter im Vers 5. Da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan. Es war eine Massenbewegung. Und es wurden von ihm im Jordan getauft, diejenigen, die ihre Sünden bekannten. Als er aber viele von den Pharisäen und Sadduzäen zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, und wir trauen unseren Ohren nicht, was wir hier hören und lesen. Und er sprach zu ihnen, ihr hoch erhabenen edlen Herren. Er sprach zu ihnen, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind, als Zeichen dessen sie sich taufen lassen wollten. Die Taufe des Johannes, es war ein Ruf zum Sündenbekenntnis, zur Reue und Buße, zur Vergebung der Sünden. Und Christus hat diese gleichen Leute genau das gefragt. Hat sich dies Johannes selber ausgedacht oder handelte er im Auftrag Gottes? Und sie taten, als wüssten sie es nicht. So gab auch er ihnen keine Auskunft über seine Vollmacht. Aber jetzt kommt das Gleichnis. Und in diesem Gleichnis mit den zwei Söhnen, da forderte er sie heraus, doch noch selber die Antwort zu geben, wer sie denn eigentlich mit der Taufe des Johannes zum Sündenbekenntnis und zur Buße aufgefordert hatte. Wer war eigentlich dahinter, damals vor 2 bis 3 Jahren, am Jordan? Und so fragt er sie, was meint ihr aber? Was meint ihr aber zu diesem Thema? Johannes der Täufer, er taufte diejenigen, die erkannten, dass sie Sünder waren und Erlösung und Befreiung von ihren Sünden brauchten. Diejenigen taufte er. Auch die Pharisäer und Sadduzäer, diese religiösen Führer, sie wollten sich auch taufen lassen. Aber nicht als Bekenntnis ihrer Sünde und als Zeichen der Buße und Reue darüber, sondern um religiös und fromm zu erscheinen vor allen Menschen, um zu zeigen, wie gut und wie gerecht sie waren. Wisst ihr, sie liebten religiöse Handlungen. Und wie schnell kann so etwas wie eine Taufe eine reine religiöse Handlung sein? Sie liebten religiöse Handlungen und sie liebten religiöse Gewänder und sie liebten religiöse Hierarchien. Kennen wir das aus unserer heutigen Religion? Sie hatten ja nichts dagegen, dass das gemeine Volk, zum Beispiel die Zöllner und die Huren, sich wegen ihrer Schlechtigkeit und Sünde taufen ließen. Aber sie selber sahen die Taufe durch diesen neuen Propheten als religiösen Akt in aller Öffentlichkeit, denn sie waren sehr stolz auf ihr Wissen, auf ihre eigene Gerechtigkeit und dass sie besser waren als die anderen. Und genau das erkannte Johannes der Täufer sofort, als er sie sah. Und darum hat er sie so bolzengerade zurückgewiesen und angesprochen. Schlangenbrut, tut zuerst Buße. Zeigt eure echten, würdigen Früchte der Buße, ruft er sie auf. Was sind würdige Früchte der Buße? Es ist das Erkennen der eigenen Sündhaftigkeit und die Reue darüber, welche dann zur Umkehr, eben zur Buße und zum Einschlagen eines neuen Weges führt. Das ist Buße. Buße bedeutet einen neuen Weg einschlagen. Nämlich den Weg, den Gott und sein Wort uns zu gehen heißt. Wisst ihr, welcher Weg, wohin der führt? Er führt in den Weinberg Gottes. Er führt in den Weinberg Gottes. Er führt in den Willen Gottes. Es ist der Weg des Glaubens, der Weg des Gehorsams zum Wort und zum Willen Gottes. Es ist der Weg der Nachfolge Jesu Christi. Es gibt keine andere Definition von dem, was Christsein bedeutet, als genau das. Einer, der Jesus Christus nachfolgt. Auf dem Weg Jesu, nicht auf dem eigenen. Ich habe neu gestaunt und wahrgenommen, das Thema Glauben ist mir ja besonders, liegt mir das am Herzen. Alle Aspekte des Glaubens, des rettenden Glaubens. Und hier lernen wir, Glauben heißt also auch den Willen Gottes kennen, wissen. Nein. Glauben heißt den Willen Gottes tun. Tun. Das heißt, ihm gehorchen. Und dabei müssen wir realisieren, Gott allein kann man blind gehorchen. Es wäre furchtbar, wenn jemand Menschen so blind gehorchen würde. Es gibt einen gewissen Rahmen unseres Gehorsams gegenüber unseren Vorgesetzten, gegenüber der Regierung. Aber nie und nimmer, auch für die Kinder gegenüber den Eltern, das ist ein abgesteckter Rahmen. Aber nie und nimmer sind wir aufgefordert, allen x-beliebigen Menschen blind zu gehorchen. Nur ihm, Gott allein, sollen wir, dürfen wir blind vertrauen und gehorchen. Warum? Weil er Gott ist. Weil er alles weiß, aber das genügt noch nicht, um ihm blind zu gehorchen. Der Hauptpunkt ist, weil er uns so liebt. Weil er uns so liebt. Und weil er alles weiß und schon die Zukunft kennt. Darum können wir ihm blind gehorchen. Weil er alles besser weiß. Und weil alles, was er uns zu tun heißt, alles zu unserem Besten ist. Wenn wir irgendwo abweichen vom Willen Gottes für unser Leben, werden wir Schaden erleiden. Wir werden zu unserem Besten geführt, wenn wir in allem Gott gehorchen, seinen Willen tun. Das ist Glauben. Glauben heißt, den Willen Gottes suchen und tun. Und Johannes hatte den Mut, in aller Öffentlichkeit diese Leute so scharf zurechtzuweisen. Und mit Sicherheit hat er Menschen mit solch verkehrter Haltung, voller Stolz und Einbildung nicht getauft. Menschen, die nur sagten, sie glaubten an Gott und das mit äußeren religiösen Zeichen beweisen wollten. Aber ihr Leben, ihr Wandel bewies, dass sie nur an sich selber glaubten und nach ihrem eigenen Willen lebten, das, was sie sich für sich selber vorgenommen hatten. Und genau dies entlarvt der Herr Jesus nun wieder bei diesen stolzen religiösen Menschen mit diesem Gleichnis. Und er bringt sie dazu, dass sie selber mit ihrem eigenen Mund sagen, was es heißt, den Willen Gottes zu tun, beziehungsweise wer Gottes Willen tut und wer nicht. Sie sagen es mit eigenem Mund. es ist der erste Sohn, der den Willen getan hat. Das kam aus dem Mund der Feinde Christi. Wer tut den Willen des Vaters, den Willen Gottes? Derjenige, der schön und fromm redet, ja, mein Herr, der religiöse Handlungen macht, zum Beispiel in der Öffentlichkeit sich taufen lässt, der in stolzer Haltung betet im Tempel, hörbar für die ganze Umgebung, danke Gott, dass ich nicht so schlecht bin wie dieser Zöllner dort. Oder ist es derjenige, der den Willen Gottes tut, der schlussendlich vor Gott kapituliert, sich demütigt und Gottes Aufruf im Gehorsam befolgt? Was auch immer er oder sie im ersten Moment gesagt hat. Und ich zähle mich sehr dazu, zu diesem, der gesagt hat, nein, ich will nicht. Aber dann ging er. Bei Paulus war das ganz anders. Gott ist ihm begegnet. Jesus Christus ist ihm begegnet. Und seine Frage war, Herr, was soll ich tun? Sende mich. Verändere mich. Sofort, unmittelbar. Bei mir, muss ich bekennen, war es nicht so. Ich habe auch dieses, wie sagt er, danach aber in meinem Leben. Danach aber kam der Moment, wo durch Gottes Gnade ich zur Reue und Buße geführt wurde, um ihm zu gehorchen nun, mein Leben ihm ganz zu geben, in seinen Dienst zu stellen, zu gehen in den Weinberg. Die religiöse Elite wusste genau, dass viele aus dem gemeinen Volk, viele von den Zöllnern und Huren so reagiert haben, wie der Erste eben, als Johannes sie zur Buße rief. Zuerst ablehnend, aber dann ließen sie sich durch ihr Gewissen und den Geist Gottes überführen und sie haben sich bekehrt, auf Johannes gehört und sind dann auch Jesus Christus nachgefolgt. Und genau das sagt ihnen der Jesus hier in Vers 31b und 32. Die Zöllner und Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr gesehen habt, beobachtet habt, reute es euch nicht nachträglich, so dass ihr ihm geglaubt hättet. Dieser riesengroße Stolz des eigenen Gutseins steht den Gutmenschen im Weg zu Gott. Und zu diesen gehören auch diese religiösen Führer, so dass sie nicht durch Buße und rettenden Glauben ins Reich Gottes eingehen können. Es heißt hier, Johannes ist mit dem Weg der Gerechtigkeit zu ihnen gekommen. Man könnte auch sagen, im Weg der Gerechtigkeit oder im Namen der Gerechtigkeit. Und dieser Name ist der Name Gottes. Gott ist die Gerechtigkeit in Person. Jesus Christus ist die Gerechtigkeit in Person. Das heißt, Johannes der Täufer hat den Menschen klar und deutlich gepredigt, wie man als Mensch vor Gott gerecht wird. Und dann auch das ewige Leben erhält und in das Reich Gottes eingehen. Nämlich durch das Erkennen der Sündhaftigkeit, durch Buße und Glaube. Und dann redet man nicht mehr nur von frommen Dingen, sondern man tut sie. Man sehnt sich danach und strebt danach, Gott in allem zu gefallen. Nicht, was wir reden oder schreiben oder als äußerliche fromme Handlung tun, ist für Gott entscheidend, sondern was wir von Herzen tun. Nämlich, dass wir in diesem Heute, wie der Vater sie beauftragt. Geh heute. Im Heute. Wisst ihr, was das Heute ist? Das ist unsere Lebenszeit, die wir noch zur Verfügung haben. Dass wir im Heute den Willen Gottes tun, im Weinberg Gottes arbeiten. Ich möchte noch eine kurze, aber ganz wichtige Stelle dazu vorlesen, auch im Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, erinnern wir uns die Antwort des zweiten Sohnes. Ego Kyrie, ja Herr, ich gehe. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer denn? Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dann geht es weiter im Text so schrecklich, diese prophetische Angabe. Viele werden kommen und sagen, Herr, haben wir nicht eben Herr, Herr zu dir gesagt? Haben wir nicht das und jenes getan? Viel, viel getan. Für dich doch. Und er sagt ihnen, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Weicht von mir. Das sind schon ernsthafte Dinge. Und darum ist dieses Gleichnis, so einfach wie es ist, so ernst gemeint ist. Die Botschaft ging ja nur in erster Linie an diese religiöse Elite, sondern auch genauso an uns und an alle Menschen. Wisst ihr, dieser elende Stolz und Hochmut in uns, diese Verherrlichung des eigenen Ego, sie hängt dem ganzen Menschengeschlecht an, seit es durch die Lüge Satans von Gott abgefallen ist. Und mit diesem Wesen oder Ebenbild des Teufels infiziert worden ist, hängt uns dieses Wesen an. Und selbst wenn wir schon gläubig sind, echte Söhne und Töchter des himmlischen Vaters geworden sind, so spricht dieses Gleichnis sehr deutlich zu uns, zu mir. Wie groß ist die Gefahr, schön zu reden, ein schönes Äußeres zu zeigen, auch geistlicherweise, aber nicht zu handeln, nicht zu gehorchen ihm und seinem Wort. Ich bin berufen, als Sohn oder Tochter Gottes in seinem Weinberg mich zu bewegen, zu arbeiten. Und nicht im Selbstverwirklichungspark meiner eigenen Pläne. Ich will in allem nach dem Willen Gottes fragen. Wie kann ich aber klar und deutlich für die einzelnen Themen meines Lebens den Willen Gottes erkennen und wissen. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Was richtig ist zu tun? Und wisst ihr, das Gleichnis gibt uns so eine gute Antwort darauf. Genau auf diese wichtige Frage. Wie kann ich ihn erkennen? Indem ich Gott gehorche. Also durch Gehorsam. Und indem ich damit in seinen Weinberg gehe, dort wird er mir genau zeigen, was ich tun soll, was ihm wohlgefällt, was das Beste für mich ist. Ihm gefallen nur Dinge für mich, die das Beste für mich sind. Ich kann nicht in meinem eigenen Zimmer sitzen und mich beklagen. Ich weiß nicht, was Gottes Wille für mich ist. Nein, erst wenn ich seinem Wort gehorche, wird er mir seinen Willen für die Details meines Lebens zeigen. In seinem Weinberg wird sein Wille Schritt für Schritt mir offenbart. Und wisst ihr, was so herrlich ist? Sein Weinberg ist im Neuen Testament auch ein Bild für was? Für die Gemeinde. Für die Gemeinde. Der Acker ist das Bild für die Welt. Aber dieser abgegrenzte, wunderschön angelegte Garten ist ein Bild für die Gemeinde. Schon im Alten Testament war der Weinberg Gottes sein auserwähltes Volk. Und deshalb ist auch jedes Kind Gottes berufen, sich verbindlich einer Gemeinde Jesu Christi anzuschließen und in dieser Gemeinde Gott treu zu dienen. Gerade auch dann, wenn wir uns so völlig klein und unfähig und mickrig vorkommen. Gerade dann. Denn Gott offenbart seinen Willen und seine Kraft. Erstens in seinem Wort, in der Bibel. Und zweitens in seiner Gemeinde, in seinem Weinberg. Ja, unser Herr, bewahre uns davor, bewahre mich davor, dass wir nicht mit unseren Worten und unseren religiösen äußeren Handlungen Gott zustimmen. Wir wollen in aller unserer Kleinheit und Fehlerhaftigkeit Gott zustimmen und uns in seinem Weinberg aufhalten und immer besser seinen Willen erkennen und tun. Und wenn wir wieder zurückfallen, wie oft passiert mir das? Vielleicht darf ich sagen, uns das. Zurückfallen in unseren Eigenwillen, dürfen wir es ihm bekennen. Und er vergibt und rüstet uns wieder aus mit seiner Kraft. Haben wir nicht einen herrlichen Herrn, der alles zu unserem Besten tut in unserem Leben? Lasst uns ihn das auch tun, indem wir ihm vertrauen und gehorchen in allem, was wir erkennen und er uns zeigt. Damit bin ich am Schluss mit diesem Gleichnis und seiner Bedeutung für unser Leben. Und wir möchten diesen kurzen Lernvers dazu auch noch zusammen sagen und möglichst auswendig lernen. Es ist ja gleichzeitig auch unser Monatsvers vom Monat Juli über unserem Juli-Programm. Und er ist so kurz und so einfach und so eindeutig, herrlich. Aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 17. Dort steht, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Vielleicht sagen wir es zusammen, laut und deutlich. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und noch einmal, wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das ist genau die Aussage von Matthäus 7. Nicht jeder, der Herr, Herr sagt, sondern wer den Willen des Vaters im Himmel tut. Amen. Ich möchte noch beten. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, du Gott, du Sohn Gottes, erhaben über alle Höhen, der du durch deinen Weg uns gezeigt hast, was Gehorsam bedeutet. Du hast gesagt, es ist deine Nahrung auf dieser Erde, dass du den Willen Gottes tust. Das ist deine Ausrichtung. Und so hast du uns den Weg vorgelegt. Und Herr, wir möchten in deinen Fußstapfen gehen. nach dem Willen Gottes trachten, nach deinem Willen trachten, uns aufhalten in deinem Weinberg, dir dienen und von dort aus tun, was immer du uns zu tun heißt. Bitte öffne unsere inneren Empfänger, dass wir dir näher kommen können, dass wir sofort nach deinem Willen fragen, in jeder Entscheidung, sofort nach deinem Willen fragen. Und wenn wir erkennen, wir haben trotzdem anders gehandelt, Herr, führe uns zur Buße und zur Reue, dass du uns vergeben kannst. Gib uns ein bußfertiges Herz, Herr. Ich danke dir für deine Gnade, für deine Geduld und Treue und dass du uns führst zu der himmlischen Herrlichkeit und dass du bald wiederkommst, dass du der Sieger bist und nicht die Finsternis, die sich jetzt noch einmal so richtig aufbäumt über dieser ganzen Welt. Herr, wir halten uns an dir. Herr, wir vertrauen auf dich und auf dein Wort. Amen.
Ja, danke, Lukas, für die Predigt. Und ja, es ist wirklich einfach zum Verstehen. Und was wir aber auch wissen, manchmal ist die Arbeit, scheint sie nicht so einfach, nicht so leicht. Die Arbeit im Weinberg, im Erntefeld, kann auch wirklich Kampf bedeuten, kann eine Last sein, aber wir dürfen wissen, Gott gibt uns Kraft, die wir brauchen. Und dann dürfen wir es. Dann ist die Arbeit auch einfach und darf sie reingehen. Ich habe noch ein Lied, das wir doch aufstehen dazu. Zum Schluss Lied 205. Nur noch ein wenig Arbeit, Kampf und Last. Aber wir dürfen die Arbeit tun. Ich lese uns Psalm 126, von dem Psalm die letzten zwei Verse. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Gaben. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen von Herzen für dein Wort, für deine Liebe, die du uns erwiesen hast, dass du uns erkauft hast, ja, durch dein Blut. Ja, und wenn wir sie so lesen, so gehört haben, auch gesungen haben, ja, so können wir doch eigentlich gar nicht anders, als dir zu folgen, dir gehorsam zu sein und deinen Willen zu tun, Herr. Ja, weil du uns erkauft hast und in dieser Liebe darf man doch einfach auch gedrängt sein dazu, deinen Willen zu tun. Aber ja, du siehst ja so oft, stehen uns auch unsere eigenen Pläne im Weg. Auch das, was wir selber noch irgendwie vorhaben, unsere Gedanken, uns beratgeleitet haben, was wir noch möchten tun, wo uns ja auch hindern daran, deinen Willen zu tun. Ich möchte bitten für die kommende Zeit, dass du uns hilfst, das auch zu prüfen, unsere Herzen zu prüfen, dass wir ja doch verstehen, wo ist dein Wille zu tun und wo sind unsere eigenen Gedanken, die uns im Weg stehen. Danke, möchtest du uns helfen, dürfen wir immer wieder zu dir kommen, dürfen wir Buße tun. Ja, so wie der Sohn, Herr. Denn dort, wo wir gesagt haben, nein, jetzt zuerst möchte ich das tun, was ich will, darf man doch zum Punkt kommen und erkennen, Herr, es tut mir leid, und dann wieder zu dir und deinem Willen, deinem Gehorsam zu drehen. Danke für die Botschaft, die so praktisch ist, zu verstehen ist, wo wir uns selber wieder drin erkennen. Und so möchte ich mich jetzt bitten, dass uns das Wort noch weiter begleitet, die Woche, die kommende Zeit. Wir dürfen Botschafter sein von deinem Wort überall, wo wir hingeführt werden. Und nicht vergessen, dass wir dürfen mit Freude deinen Willen tun. Danke jetzt für den Tag, den du uns noch schenkst. Danke für die Gemeinschaft, die wir haben, wo wir es gerade dürfen üben aneinander. In der Gemeinde, Herr, in deinem Weinberg zu arbeiten. Danke, dass du uns Kraft gibst dazu. Amen.